Hallo lieber Martin, herzlich willkommen bei der Brand Family im Unternehmenspodcast für Unternehmenskultur und Wandel. Ich freue mich total, dass du heute bei uns bist, uns deine Zeit schenkst und wir dich kennenlernen dürfen. Und nachdem du dich vorgestellt hast, erzähle ich auch ganz kurz, wie wir uns getroffen haben. Also, ja. Das war richtig schön. Aber wenn du Lust hast, lieber Martin, erzähl doch einmal kurz selber ein bisschen von dir, wer du bist und was du so machst.
Ja, gerne. Hi Eva, ich freue mich auch, dass ich heute an deinem Podcast teilnehmen darf, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann und über diese spannenden Themen mit dir sprechen kann. Ich bin Martin, bin 36 Jahre alt, lebe in Dresden, habe zwei kleine Töchter und wenn die meine Zeit nicht beanspruchen, dann bin ich hauptberuflich Geschäftsführer der Etarikon GmbH. Etarikon ist ein Dienstleister für SAP-Beratung. Mhm. Und unsere Vision ist, dass wir unseren Auftraggebern mit Hilfe unserer Leistung und unserer Expertise, dass wir sie dabei unterstützen, dass die Produktions- und Lieferkettenprozesse in ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass deren Endkunden ein super cooles Erlebnis haben. Heutzutage nennt man das ja Customer Journey. Mhm. Und all das tun wir mit der Expertise aus den Prozessbereichen Marketing und Logistik, unterstützt durch die Technologieplattformen und die Applikationen der SAP.
Cool. Ja, ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, das hat mich persönlich sofort angesprochen als Menschenliebhaber. Da stand digitale Lösungen mit Herz und Verstand.
Ja, genau.
Das fand ich gleich sympathisch. Ja, sehr schön. Ja, in unserer Branche, ne, ich muss es einfach unseren Hörern nochmal kurz erzählen, die Welt ist so unfassbar klein, das ist so witzig, wie wir uns getroffen haben hier in Hamburg. Ja. Weil ich kannte dann deine Frau über meinen Job schon vorher, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie treffen werde. So. Und dabei habe ich dann erfahren dürfen, nämlich genau das, dass du Geschäftsführer bist bei einem sehr modernen Unternehmen, was ich dann auch schon kannte, weil wir auch schon in Geschäftsbeziehungen standen. Ja. Und da dachte ich gleich, okay, ich muss dich fragen, ob du nicht Lust hast, in unserem Podcast dabei zu sein.
Und das alles, um das noch ein bisschen zu toppen, das alles ja angebahnt über einen ganz simplen Facebook-Check-In von mir in einem Hamburger Stadtpark, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, den mein ehemaliger Kollege und dein Mann, Alex, schon gesagt haben, wenn du in Hamburg bist, dann komm doch mal vorbei.
Ja.
Und so geschah es, ne, dass wir uns dann eins zum Frühstück trafen.
Ja, genau. Das fand ich echt total toll. Und jetzt sind wir zusammen im Podcast. Und ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil du natürlich in deiner Rolle als Geschäftsführer eines sehr modernen Unternehmens, ihr baut Digital Customer Solutions, also das ist ja auch so euer Claim, mit dem ihr rausgeht. Mhm. Und also uns alle beschäftigt das Thema Unternehmenskultur und auch ja ganz viel Wandel dabei. In aller Munde ist das, wir müssen uns umbauen und wir werden digital und ja, auch bei deiner ganzen Geschichte, wo du herkommst, du kamst ja im Ursprung auch von der T-Systems, ne? Oder Multimedia Solutions.
Multimedia Solutions, genau.
Genau, bist ja nun absoluter Profi auch auf diesem Gebiet und ich finde immer total spannend, mal zu erfahren, auf dieser Reise, welche Erfahrungen du da so gemacht hast. Wo hast du wirklich gedacht, okay, wir müssen umdenken, wir müssen umbauen? Hast du auch in dem Unternehmen, in dem du jetzt arbeitest, wirklich, bist du da angetreten, um auch Veränderungen durchzuführen? Also, und wenn ja, welche?
Okay, also das war ja jetzt vielleicht mehrere Fragen in einer verpackt, das hast du geschickt gemacht. Ich versuche zum Punkt zurückzukommen und hole ein kleines Stück aus, so aus der Vergangenheit.
Gerne.
Ich bin gestartet 2008 in der T-Systems Multimedia Solutions, die ja die Digitalsparte der Telekom darstellt. Mhm. Und habe damals gemeinsam mit meinem damaligen Vorgesetzten und noch einem weiteren Kollegen ein Thema und gleichzeitig auch ein Team aufgebaut. Und das Thema nannte sich damals Intranet Reengineering, so haben wir es genannt. Ein bisschen sperriger Begriff, der sich dann so über die Jahre auch aufgelöst hat in Richtung Social and Collaboration Consulting. Und schon 2008, ne, also wir gucken mal kurz auf den Kalender und stellen fest, das ist 10 Jahre her, haben wir uns damals mit den Trends der internen Kommunikation, dem Business Management und der Kollaboration innerhalb von Unternehmen beschäftigt und diese Leistung, diese Beratung vielen Kunden angeboten und mit vielen Kunden da zusammengearbeitet, sodass aus diesem kleinen Team von 3 Personen von vor 10 Jahren inzwischen eine ziemlich große Unternehmenseinheit da in der MMS geworden ist. Mhm. Das heißt, mit den Trends und den technologischen Möglichkeiten für Kommunikation und Kollaboration habe ich mich schon sehr, sehr früh beschäftigt, als das wirklich noch in den Kinderschuhen steckte. Und da kommst du natürlich, wenn du über Kommunikation und Kollaboration innerhalb eines Unternehmens sprichst, kommst du natürlich an ganz vielen verschiedenen Facetten vorbei, die vorher geregelt sein müssen. Da sprechen wir über sowas wie Governance, da sprechen wir natürlich über sowas wie eine Betriebsratinvolvierung, da sprechen wir aber auch über die Kultur. Mhm. Denn einfach nur eine technologische Plattform bereitzustellen und dann zu sagen, da ist es und jetzt bitte kollaboriert miteinander und teilt euer Wissen, damit ist es nicht getan. Nee. Und da haben wir viel Evangelisierungsarbeit geleistet in vielen Unternehmen, die da auch schon früh mitmachen wollten. War das ein bisschen weniger, weil sie sich selbst damit beschäftigt hatten. Natürlich gab es aber auch ein paar konservativere Unternehmen, wo eben diese Evangelisierung stattfinden musste. Dann wollten einige da auch ein Business Case dafür haben. Ne? Das, am Ende sollte es sich ja irgendwie rechnen. Auch dafür gibt es natürlich Methoden und Tools, um das rauszubekommen. Aber der Kern ist die Kultur. Mhm. Und diese Kulturberatung, die ist jetzt die ist da irgendwie immanent, also die schwingt praktisch die ganze Zeit mit, ohne dass die jetzt einen zusätzlichen oder einen extra Aspekt hat, sondern die kommt dann sozusagen von automatisch, kommst du da daran lang, wenn du dich dann mit einem Unternehmen beschäftigst. Den Weg aus der MMS raus, den habe ich dann vor fast 5 Jahren gemacht und bin zur Etarikon gegangen, aus mehreren Gründen. Und einer der Gründe war, ich wollte gern in ein Unternehmen gehen, das kleiner ist als eine Konzerneinheit, das ja per Definition ist.
Ja.
Damit ich von den Dingen, die ich selber bewege, die ich selber anfasse, auch wirklich die Konsequenzen sofort und direkt spüre. Ne? Das ist so gut wie schlecht. Also, du hast natürlich alles, was du positiv bewegst, bekommst du sofort das positive Feedback. Alles, was jetzt nicht so eine clevere Entscheidung war, das schlägt natürlich auch direkt durch. Aber genau danach hat es mir gebürstet. Und das der Schritt war cool, war super interessant. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil deiner Frage. Bin ich hier angetreten, um etwas zu bewegen? Naja, also ich würde mir ja wünschen, dass jeder Mitarbeiter seinen Job antritt, um irgendwas zu bewegen. Ne? Denn es bewegt ihn ja offensichtlich, einen Jobwechsel zu vollziehen oder einen Job anzutreten, eine Position anzutreten. Und da sollte ja in jedem irgendwie so diese intrinsische Motivation, zu der kommen wir vielleicht nachher auch noch, mal verankert sein, irgendetwas zu bewegen. Ich bin nicht hier angekommen und habe gesagt, ich krempel dieses Unternehmen um, denn das war gar nicht notwendig. Das war vor 5 Jahren ein Unternehmen mit knapp über 60 Mitarbeitern. Mhm. Es war damals wie heute familiengeführt.
Oh, schön, ja.
Das heißt, die beiden Gesellschafter sind verwandt miteinander, Papa und Sohn. Der Sohn hat es gegründet und hat natürlich als Gründer und auch als Geschäftsführer, der er auch heute ist, ganz viel seiner eigenen Familientradition und seiner Familienwerte in dieses Unternehmen eingebracht. Und wer bin ich, hier anzukommen und solche Familienwerte über den Haufen zu werfen? Ganz im Gegenteil, diese Werte und diese Form seiner Unternehmensgründung, seines Geistes, die waren für mich ein Magnet, diesen Jobwechsel zu vollziehen. So ja. Muss man es eigentlich korrekterweise sagen. Und mit allem, was ich tue, versuche ich diese Werte zu unterstützen, weil ich selbst habe ich ja am Anfang auch gesagt, ich bin selber auch Familienvater und kann mich da, glaube ich, auch ganz gut reinversetzen und versuche diese beiden Welten miteinander zu vereinen. Du hast jetzt vorhin gerade gesagt, digitale Lösung mit Herz und Verstand. Das ist tatsächlich eine Mission, die wir antreten. Und ein weiterer Teil dieser Mission ist, wir wollen gerne das digitale Leben entwickeln. Und zwar jeder Einzelne, und das ist meine Mission, ich möchte, dass jeder einzelne Mitarbeiter in diesem Unternehmen seinen Anteil daran hat und auch seine Position darin kennt. Denn mit seiner Beratung, die er tagtäglich bei seinen Kunden vollführt, macht er selbst eine Entwicklung, aber er sorgt für eine Entwicklung unserer Kunden und von deren Kunden. Und ich möchte, dass sie verstehen, was das für ein immenser Hebel ist, den sie da in der Hand haben. Also man könnte unterm Strich sagen, wir machen professionelle Beratung, ja, und das tun wir menschlich.
Und wie hast du das geschafft oder wie habt ihr das geschafft, dass eben genau dieses Gefühl sich auch bei euren Mitarbeitern einstellt, eben zu sagen, ich bin eben nicht nur, also in Anführungszeichen, ne, nur ein Berater oder ein Consultant, sondern ich bin Teil von etwas Größerem. Wie habt ihr das geschafft, das auch im Mindset zu verankern, sodass einfach dadurch auch natürlich ein innerer Treiber losgetreten wird?
Schon wieder so eine Riesenfrage, Eva. Ja, da hast du aber ein Geschick für. Also da kann ich vorweg schicken, das ist nie fertig.
Ja,
das, also davon eine bin ich fest überzeugt. Wenn du jetzt sagst, wie hast du das geschafft? Das klingt, als wäre das erledigt und ich könnte das jetzt hier von meiner To-Do-Liste streichen. Das ist ein immerwährender Prozess, der wird angetriggert, dieser Prozess, oder immer am Leben erhalten. Einmal natürlich dadurch, dass neue Mitarbeiter dazukommen, dass wir uns über Standorte Gedanken machen und damit natürlich nochmal eine ganz andere Dimension von Mitarbeiterbindung in dieses Unternehmen reinbringen. Jeder Projektwechsel bringt für die Kollegen neue Perspektiven und neuen Personenumkreis. Das heißt, das ist nie zu Ende. Wir leben ja nicht in einem Vakuum, sondern wir wollen ja gerne im permanenten Dialog mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Auftraggebern, mit neuen Mitarbeitern, also mit Kandidaten sein. Und jeder neue Eindruck muss irgendwie hier reinfließen. Was wir getan haben, um ein Grundgerüst dafür zu liefern, dass jeder Mitarbeiter seinen Platz bei uns finden kann, sind drei verschiedene, ich nenne das jetzt mal so vorsichtig, Artefakte.
Ja.
Unsere Unternehmenswerte,
ja,
niedergeschrieben. Und wenn ich jetzt sage unsere Unternehmenswerte, dann möchte ich betonen, dass die zum allergrößten Teil in diesem Unternehmen schon da waren. Ne? Es war ja, wie gesagt, ein familiengeführtes Unternehmen, in dem der Gründer selbst aktiv ist. Das heißt, es ist unheimlich wertegeprägt. Er hat da seine Persönlichkeit und die seiner Familie mit eingebracht.
Ja.
Was wir gemacht haben, ist, wir haben es mal, wie sagt man so schön, wir haben es mal auf den Punkt gebracht und haben daraus mal vier Werte niedergeschrieben. Und jetzt, wenn du dich mit Unternehmenswerten ein bisschen beschäftigst, dann guckst du dich ein bisschen um, was schreiben denn da die anderen so nieder? Und da sind immer so Vertrauen und Verlässlichkeit und so weiter und so fort, die alle wichtig sind, die ich aber gar nicht besonders unterstreichen möchte, sondern ich möchte, dass die im täglichen Erleben sowieso jeder spürt und dass ich die jetzt nirgendwo hier an eine Wand schreiben muss. Weswegen wir da vier etwas andere Werte definiert haben, die Baseline so für unsere Zusammenarbeit bieten, und zwar unsere Zusammenarbeit untereinander, unter den Kollegen, aber auch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Welche sind das? Magst du die sagen?
Ja, natürlich gerne. die stehen auch auf unserer Website und da sind auch nochmal beschrieben. Das erste, über das stolpern die meisten, und das finde ich gut, denn das soll ja tatsächlich so sein, dass man sich damit intensiv beschäftigt. Der erste Wert heißt Kundenzentrierung, und die meisten stolpern darüber und denken, das ist ein Schreibfehler, weil wir zweimal Kunden da drin stehen haben. Aber wir haben ja dieses Leitbild. Wir wollen ja Customer First sein. Wir wollen uns auf die Endkunden unserer Auftraggeber konzentrieren und für sie eine ganz hervorragende Customer Journey kreieren mit unserer Beratung und mit den Möglichkeiten, die die Technologien dafür bieten.
Ja.
Deswegen stehen die Endkunden unserer Auftraggeber im Fokus unserer Beratungsleistung.
Ah.
Deswegen Kundenzentrierung.
Okay.
Der zweite Wert ist Begeisterung. Soll heißen, wir nehmen erstmal jede Herausforderung an, keine ist uns zu groß, und wir begeistern uns an den Möglichkeiten, die uns die Technologien und die permanente Weiterentwicklung von Technologien bieten und die Methoden, die sich in der Beratung ganz hervorragend anwenden lassen, um unsere Auftraggeber zu begeistern, damit sie wiederum ihre Endkunden begeistern können.
Ja. Sehr genau. Schön.
Der dritte Wert ist der Integrationsfokus. Da muss ich vielleicht ein kleines bisschen noch in die Vergangenheit von Italicon eintauchen. Etarikon ist gegründet worden 2006 mit dem fachlichen Fokus auf technologische Integration tatsächlich. Also, und das ist auch heute noch ein großer Anteil unserer Leistung. Wir nutzen sogenannte Enterprise Service Bus Technologien, um Technologien und Prozesse zu integrieren. Mhm. Denn das, was du jetzt heute nahtlos spürst als Endkunde, ich nehme da immer so mein Lieblingsbeispiel, wenn ich zu IKEA muss, und da betone ich muss, dann guck ich vorher auf der Webseite, ob das, was ich kaufen möchte, in dem IKEA, das ich jetzt gleich besuchen werde, auch verfügbar ist.
Ja.
Und als Endanwender gucke ich auf die Seite und sehe, okay, es gibt noch 32 Billigregale im IKEA Dresden, da lohnt es sich also hinzufahren. Was da für Prozesse ablaufen und welche Technologien da miteinander kommunizieren müssen, also technologisch integriert sein müssen, damit ich als Endanwender auf der Webseite genau diese Informationen erfahre, die mir einen frustrierten IKEA-Besuch ersparen, das sieht ja der Endanwender nicht. Da gibt es ein Lager, ein Warenwirtschaftssystem, ein Lagersystem, da gibt es ein Kassensystem, was ausgecheckte und bezahlte Billigregale vom Lagerbestand abziehen muss und natürlich nicht ganz zuletzt auch eine Webseite, die genau das zur Anzeige bringen muss. Und diese technologische Integration ist das, womit wir groß geworden sind. Mhm. Und wir haben das in unsere Werte verankert, weil es uns dieses Wachstum ermöglicht hat und weil es uns wiederum ermöglicht, unsere Mitarbeiter in unser Unternehmen zu integrieren. Also ja. wir integrieren, um Symbiosen zu schaffen, technologisch und auf einer menschlichen Ebene Kollegen in unser Unternehmen und unsere Berater in die Projekte unserer Kunden.
Okay. Wow, das fand ich eben, also danke, ne? Ich fand das total spannend. Ich hatte genau das gerade auch, da war Saturn. Da hatte ich auch gerade, muss ich hin und habe geschaut, ist auf Lager und bin nur deshalb hin. Und tatsächlich habe ich auch tatsächlich null Ahnung, was da alles hintersteckt, damit ich diese Information erhalten kann. Das fand ich jetzt einfach echt mal ganz spannend, was da alles hintersteckt. Das ist komplex.
Ab einer bestimmten Teiltiefe müsste ich dieses Gespräch auch mit jemand anderem noch weiterführen, der noch besser versteht als ich. Aber da läuft schon eine ganze Menge ab. Und der vierte, und damit schließe ich die Anzahl unserer Werte, wir haben es auf diese vier begrenzt, damit sie auch leicht zu merken sind. Der vierte dieser Werte ist der Zielantrieb. Mhm. Der besagt, wir wollen gerne das Was gemeinsam definieren. Also was machen wir? Das definieren wir gemeinsam. Das ist ein Teil unserer fachlichen Vision.
Ja.
Die hatte ich ja zu Anfang schon erzählt und darum rankt sich unsere Zusammenarbeit und dann wahrscheinlich auch dieser Podcast eben die ganze Zeit. Und wir schaffen Freiräume für das Wie, weil wir dabei darauf vertrauen, dass unsere Mitarbeiter die Motivation und den Willen und die Fokussierung auf dieses Was haben und mit diesem Zielantrieb, der den vierten Wert darstellt, dieses Ziel zu erreichen. Das sind sie. Integrationsfokus, Kundenzentrierung, Begeisterung und Zielantrieb.
Und ihr habt es auch wirklich richtig schön visualisiert, sodass man es immer in Erinnerung hat und es nach außen getragen wird. Das ist ja eigentlich auch eine Marketingaufgabe, ne? Das dann auch intern zu kommunizieren, immer wieder zu zeigen und auch zu leben dann. Ne?
Ist es, genau. Und du hattest ja eine komplexe Frage gestellt. Ich habe ja jetzt nur eins dieser drei Artefakte kurz vorgestellt, die so die Baseline bilden. Wir haben dann noch um die Art und Weise unserer Zusammenarbeit oder um der Art und Weise unserer Zusammenarbeit im Unternehmen so ein paar Leitplanken zu geben, haben wir noch sogenannte Handlungsmaximen und Führungsmaximen, die für unsere Führungskräfte so diese Leitplanken bilden sollen. Da ist mir wichtig zu sagen, das sind jetzt nicht definierte Anweisungen, die irgendwie im Arbeitsvertrag stehen, sondern das sind so Guidelines, nach denen auf die sich unsere Mitarbeiter dann ja auch immer beziehen können. Ne? Da ist sowas in den Handlungsmaximen, ist auch, sind so ganz simple Sachen dabei, wie wer um Hilfe bittet, erhält sie.
Ja.
Also, wenn du uns sagst, was du brauchst, dann bekommst du auch die Hilfe dafür. Ja? Oder und dann auch sowas, was wir uns eben wünschen, eine dieser Maximen ist noch, du repräsentierst Etarikon. Ja, also es muss jedem Einzelnen klar sein, so wie er seinen Anteil an unserem Unternehmenserfolg hat, so ist er natürlich in der Außendarstellung im Einsatz bei unseren Kunden, ist er auch ein Teil von Etarikon und repräsentiert es. Und da haben wir ja nun so gewisse Normen, wie wir auftreten wollen nach außen und wünschen uns das natürlich dann auch von unseren Mitarbeitern, dass sie das mit nach außen tragen. Die Maximen, das kann man, Führungsmaximen und die Handlungsmaximen, das sind nämlich ein paar mehr. Wenn wir die jetzt zitieren und durchgehen würden, dann wäre wahrscheinlich die Stunde ganz schnell um. Auch die kann man hervorragend in unserem Blog nachlesen. Und wir hatten ja anfangs besprochen, dass du den Link mit in die Shownotes packst.
Genau, packen wir rein am Ende, auf jeden Fall.
Da habe ich mich ganz gut dazu ausgelassen, was wir uns dabei gedacht haben.
Ja, das finde ich total spannend, weil ich würde jetzt, also mich würde total interessieren, wie auch, weil ich finde, es ist ja immer schwierig, wenn man Dienstleister ist und Mitarbeiter auch beschäftigt, die aber sehr viel beim Kunden sind. Ja. Wie schaffe ich das, dass meine Mitarbeiter sich mir verbundener fühlen als nachher dem Kunden, bei dem ich quasi vielleicht Monate, gar Jahre in manchen Projekten im Einsatz bin. Und diese Frage, also die bekomme ich auch ständig wiedergestellt. Kannst du da auch ein bisschen mal so ein paar Tricks verraten oder nicht Tricks oder einfach auch, was da gut funktioniert und was auch mal nicht funktioniert hat? Magst du da mal erzählen?
Ja, klar, gerne. Das ist ein Thema, das treibt uns natürlich 24 Stunden um. Denn entgegen der technologischen Entwicklung und der Möglichkeit, die Technologie heute bietet, wollen viele unserer Kunden, dass unsere Berater tatsächlich on-site bei den Kunden aktiv sind. Ja. Das hat natürlich auch ein paar Vorteile, ne? Das stärkt die Kundenbindung und das sorgt dafür, dass man da auch rechts und links mal noch feststellt, was es bei dem Kunden noch für Themen gibt, bei denen wir vielleicht aktiv sein können. Aber du bringst es auf den Punkt. Normalerweise ist der Anteil der Tage, die unsere Berater beim Kunden sind, ist höher als der, die sie bei uns im Büro sind. Und das ist natürlich auch ein Stück gewollt. Ja, es ist eben Beratungsbusiness.
Klar.
Auch darum rankt sich eigentlich unser ganzes Denken und Wirken. Wie können wir dafür sorgen, dass die Bindung zu unserem Unternehmen größer ist als die zum Kunden, also zumindest was die arbeitsvertragliche Beziehung anbelangt. Das hat unglaublich viele Dimensionen und ich bin davon überzeugt, dass eines dieser Instrumente ist, diese gemeinsame Wertebasis, auf die sich ja dann auch irgendwie alle, die hier arbeiten und anfangen hier zu arbeiten, auf die sie sich committen. Aber getreu analog first, digital second, gibt es natürlich auch ein paar Maßnahmen, ein paar Dinge, die wir gerne machen, um die Stärkung an unseren Standort, an den Standort Dresden auch zu erhöhen. Wir haben beispielsweise jeden Freitag, also dazu muss ich vielleicht noch sagen, in der meisten Zeit sind unsere Kollegen Montag bis Donnerstag beim Kunden und haben damit einen Freitag zur Verfügung, den sie bei uns im Büro sind. Das heißt, entgegen so den üblichen Gepflogenheiten, dass so Freitag nach eins macht jeder seins, ist bei uns Freitag eigentlich so der Tag, an dem alle zusammenkommen und an dem hier so die meiste Energie in unserem schönen Büro ist.
Ja.
Und das startet mit einem gemeinsamen Frühstück. Wir nennen das immer das Beraterfrühstück. Da steht ja Freitag ab 8 Uhr ein kleines Frühstücksmenü bereit und das auch bewusst sehr lose gemacht, sodass sich da jeder dazugesellen kann und dann in wirklich nicht digitale, sondern total analoge Interaktion mit seinen Kollegen treten kann, die er ansonsten unter der Woche selten sieht. Wir haben viermal im Jahr, einmal im Quartal unser sogenanntes Office-Meeting. Andere würden das vielleicht als All-Hands-Meeting bezeichnen. Mhm. Das ist einfach ein Format, wo alle mal zusammenkommen, wo es einen Teil so berichteten Charakter gibt. Ne? Also was haben wir getan? Wie stehen wir wirtschaftlich da, wie ist das Mitarbeiterwachstum und so weiter und so fort, wo aber vor allem den Kollegen die Bühne geboten werden soll, über ihre Projekterfahrungen zu berichten und so einen Austausch zu initiieren, den sie dann auch außerhalb dieses großen Formates weiterführen können.
Ja.
Wir machen zweimal im Jahr große Feste. Das ist jetzt wahrscheinlich so in der gesamten Unternehmerwelt gar nichts so Besonderes erstmal. Ich glaube aber, unsere Feste sind besonders. unser Sommerfest und unsere Weihnachtsfeier, die sind tatsächlich sehr mit einem sehr persönlichen Touch. Wir haben auch einen Mitarbeiter im Unternehmen, der explizit hat in seiner Mitarbeiterbeschreibung, in seiner Signatur, in der E-Mail steht drin, Kommunikation und Werte.
Ah. Das heißt,
der ist ausschließlich dafür zuständig, dass diese Kommunikation oder diese Werte, diese Maximen in unserem Unternehmen gelebt werden und dann natürlich erstmal jedem bekannt sind und dann gelebt werden, der auch unsere super schönen Events regelmäßig plant und initiiert. Wir sind sehr, sehr familiengeprägt. Das heißt, wir haben ja auch, ein kleines Kinderzimmer, ein Kinderspielzimmer. Wenn sich's mal mit der Betreuung schwer einrichten lässt, dann können die Kollegen auch die Kinder mitbringen. Wir machen eine Kinderweihnachtsfeier. Das sind so die, sagen wir mal so, die analogen Dinge, die wir dafür tun, dass wir als sehr miteinander interagierende Unternehmen wahrgenommen werden oder Mitarbeiter wahrgenommen werden.
Weißt du was, ich muss einmal ganz kurz einhaken, ja, weil ich das total spannend finde, weil ich höre ganz oft das Argument und jetzt kannst du vielleicht mal berichten. Du sagst, ihr habt einen Mitarbeiter, der nur für Kommunikation und Werte zuständig ist. Ja. Das finde ich total genial. Wenn dir dann jemand sagt, ja, und wie willst du das jetzt messen und rechnet sich das? Mehr Wasserkopf geht ja nicht und so weiter, weil das ist, also ehrlich, es ist nicht überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Ressourcen und auch das Budget freigeschaufelt werden. Hast du schon was Messbares, wo du auch einfach erzählen kannst, yo, diese Investition lohnt sich total, dass wir einfach genau jemanden haben, der den Hut dafür auf hat. Das finde ich total cool. Also ich auch das erste Mal jetzt so wirklich mit auch im kleineren Unternehmen, das, also was heißt klein, ihr seid ja jetzt auch schon 100, aber du weißt, was ich meine, dass man sagt, da, ganz bewusst investieren wir da auch in Aufbau von HR, also Mitarbeitern. Das finde ich total genial. Erzähl mal, kannst du da schon irgendwas messen? Hast du da schon Erfahrungen, was das auch einem bringt? Also, oder ist das noch so gefühlt oder kannst du da auch schon sowas belegen?
Also belegen, nein, kann ich nicht. Das Coole daran ist, du hast recht, bei 100 Mann ist es wahrscheinlich alles andere als selbstverständlich, dass wir uns das gönnen dürfen. Das geht wieder darauf zurück, dass es eben ein sehr individuell geprägtes Unternehmen ist.
Ja.
Also es, ohne Fremdkapitalinvestoren, die da solche Fragen, wie du sie jetzt gerade stellst, wahrscheinlich deutlich unangenehmer stellen würden. natürlich gäbe es am Ende des Tages, gäbe es wahrscheinlich Kennzahlen, auf die man das irgendwie runterbrechen könnte. Sag mal, beispielhaft die Mitarbeiterfluktuation genannt. Da muss man jetzt natürlich aber fairerweise die Frage stellen, wie viel Anteil hat denn jetzt das Agieren eines Mitarbeiters, der Kommunikation und Werte als sein Hauptsteckenpferd sieht, daran tatsächlich messbar, ob eine Fluktuation nach oben oder nach unten geht. Das heißt, auch da wir gönnen uns den Luxus, das nicht messen zu müssen.
Ja.
So, und damit macht das Ganze auch, das fühlt sich damit ein Stück freier an, ne? Er kann auch ein Stück freier agieren, wohl wissend, Das natürlich immer Kosten erzeugt. Was immer er macht, erzeugt für uns Kosten, die erstmal so wahrscheinlich nicht aufgetreten wären. Und am liebsten hätte ich natürlich so auch als alter Betriebswirt neben den Kosten irgendeine Nutzenannahme und das am liebsten auch in Euro. Das ist nur unfassbar schwer und komplex und wir müssen uns dieser Frage glücklicherweise nicht nähern, um das regelmäßig ausrechnen zu müssen.
Also das ist dann eher so auch aus Überzeugung. Wir wollen das und das ist es uns wert. Ja, und im Zweifel, selbst wenn es nicht messbar wäre, ist egal, ist es aber wert, dass wir einfach dafür hier jemanden an Bord haben, der sich wirklich darum kümmert, dass es gelebt wird und wir ja auch gut und gerne miteinander kommunizieren. Ja, das finde ich ja cool. Das finde ich zum Beispiel was Besonderes. Toll, jetzt schon mal gerade was Neues erfahren.
Wenn wir über Zielantrieb und Begeisterung sprechen, dann sind es mit Sicherheit mindestens mal diese beiden Werte, die wir darin ja ausdrücken, dass wir uns sowas gönnen und unseren Mitarbeitern zugutekommen lassen wollen. Und der Jan heißt er, der Jan hat auch im Blog mal beschrieben, was wir tun, um diese Maximen und diese Werte auch vom nackten Papier, in Anführungsstrichen Papier, auch in die Köpfe und die Herzen unserer Mitarbeiter zu bekommen. Und gibt es natürlich jetzt auch wieder mannigfaltige Optionen, das zu tun. Wir haben sogar mal darüber nachgedacht, unsere Meetingräume nach den Unternehmenswerten zu benennen. Ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, warum wir das eigentlich nicht gemacht haben, weil ich die Idee eigentlich ganz charmant finde. Aber wir flechten diese, mindestens mal die Werte, die flechten wir auch in die Unternehmenskommunikation ein. Das heißt, wenn es so wirklich zentrale Kommunikationen gibt, dann verbinden wir die meistens einfach mit einem Hashtag so und der Wert, der da besonders darin vorkommt oder auf den Aktionen, die wir da kommunizieren, besonders einzahlt, der steht dann eben als Hashtag unter dieser Kommunikation. Was mich jetzt dazu führt, du hattest ja noch gefragt, wie schafft man es, die Bindung zum Unternehmen beizubehalten oder zu stärken, auch wenn die physische Präsenz jetzt gar nicht so unfassbar hoch ist.
Ja.
Und ich hatte ja bisher nur darauf geantwortet, wie wir das analog tun.
Ja.
Wir haben natürlich auch als Unternehmen, das sich mit Digital Customer Solutions beschäftigt, schaffen wir natürlich auch digitale Lösungen dafür. Und sei mal beispielhaft genannt, dass wir jetzt in diesem Jahr unser Social Intranet ausgerollt haben. Das ist vielleicht auch ein kleiner Teil der Antwort auf die Frage, bin ich hier angetreten, um etwas zu verändern? Wir hatten ein Intranet und das war mir aber deutlich zu wenig intuitiv, zu wenig nutzbar, und ich hatte auch das Gefühl, das verkommt so irgendwie so zum digitalen Kuchenbazar.
Ja.
Wir haben jetzt ein neues eingeführt auf Basis einer sehr coolen und einfach zu nutzenden Technologie, kommt übrigens aus Hamburg, ne, wo wir gerade dabei sind, nennt sich Koyo.
Koyo, okay.
Koyo, ja, Coyo.
Okay.
Einfach zu nutzen, sieht für jeden Endanwender irgendwie so ähnlich aus wie Facebook, angemalt in unserem Corporate Design, und vor allem, und das ist der Knackpunkt aus meiner Sicht, der die Adaption beeinflusst und positiv beeinflusst, es ist mobil nutzbar, und zwar sehr, sehr gut mobil nutzbar. Ich nutze es eigentlich fast nur mobil, also mindestens mal zum Konsumieren. Wenn ich Inhalte erstelle, dann nutze ich dann schon das Webinterface.
Ja.
Du hast als Mitarbeiter gern auch auf deinem privaten Handy die App von Koyo, gibst da deine Nutzerdaten ein und hast dein Intranet oder unser Intranet praktisch immer dabei. Und das aufzubauen, das war ja nun mal mein Beratungsteil so vor meiner Itarikon-Zeit. Und das so zu nutzen, dass es einmal einen Teil Information hat, also wirklich 1:N, was wollen wir zentral an unsere Mitarbeiter kommunizieren, aber, und das ist der deutlich größere Anteil, die Interaktion der Kollegen untereinander und das Teilen und das bereitwillige Teilen von Wissen.
Ja, das finde ich auch so ein spannendes Thema. Da hast du mich auch gleich voll hier mit an Bord, weil ich habe auch viele Unternehmen kennengelernt, auch nochmal zurück auch zu deiner Expertise auch, ne, wo du gesagt hast, Evangelist sein für kollaboratives Arbeiten oder auch so ein Social Intranet. Wie schaffe ich das eigentlich, dass das wirklich auch benutzt wird? Weil wie du ja auch gesagt hast, und die Frage beschäftigt mich persönlich, aber auch viele meiner Hörer, das weiß ich immer und immer wieder, okay, ich stelle Technik bereit, moderne Technologien. Am Ende des Tages habe ich trotzdem einen Mitarbeiter da sitzen, der sagt, ich schreibe trotzdem erstmal im Geheimen meine E-Mail vor, bevor ich es irgendwo reinstelle. Ich mache das nicht. Nee, was denken die? Nee, das ist doch Arbeit. Wie schaffe ich das? Was muss ich machen, um da wirklich auch dafür zu sorgen, dass was Tolles, wie auch so ein Social Intranet, wirklich zum Leben erweckt wird? Also nicht einfach nur da ist, sondern gelebt wird. Also wie hast du das wie habt ihr das geschafft? Sind da von vornherein alle offen oder habt ihr da auch richtig Arbeit leisten müssen, um da Vertrauen herzustellen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also zuallererst mal ist das auch eine Frage der eigenen Erwartungshaltung, und da zitiere ich ganz gern mal immer diese berühmte 90-9-1-Regel, die stammt zwar aus dem Internet, aber die ist natürlich auch genauso anwendbar fürs Intranet. Die besagt, 90% der Nutzer sind Leser.
Ja.
Und 9% kommentieren mal was. Und ja. 1% erstellt wirklich Inhalte, also sind Autoren.
Ja.
So, jetzt sind knapp über 100 Mitarbeiter. Das heißt, das ist jetzt relativ leicht aus einer relativen Anzahl Anteil zu übertragen. Und es wäre traurig, wenn diese 90-9-1-Regel bei uns funktionieren würde oder Anwendung fände, dann hätten wir genau einen Autor.
Das stimmt.
Ich könnte ein bisschen ketzerisch auf diese Frage antworten und sagen, wir haben mit dem, was wir vorher an Intranet-Lösungen hatten, wir haben einfach für so viel Frustration gesorgt, dass alle danach gelächzt haben, dass es eine deutlich einfacher zu nutzende und zu handhabende Technologie gibt.
Ja.
Und das war eigentlich auch das Schöne an diesem Projekt, als wir das hier intern eingeführt haben. Es waren und sind auch heute noch, ein Großteil unserer Kollegen sind sehr bereit zu interagieren, zu kommunizieren und Wissen zu teilen. Allein fehlte ihnen diese technologische Plattform. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Wir befinden uns jetzt halt inzwischen im Jahr 2018. Ne? Die Attitüde, die Charakteristiken haben sich ein Stück verändert. Die Persönlichkeiten, so die man spricht ja da immer so vom Generationswechsel, das ist ein bisschen anders geworden, dass wir jetzt evangelisieren müssten, bitte nutzt doch und interagiert miteinander. Jetzt endlich haben wir die Plattform dafür und jetzt verweist die. Ja, ich stelle mir jetzt irgendwie so ein Grasbüschel vor, was durch die Therapie weht. Das ist mitnichten der Fall bei uns. Das liegt, also wenn ich jetzt Gründe dafür nennen müsste, ohne dass ich die jetzt mir schon vorher lange überlegt hätte, aber das liegt einerseits wahrscheinlich darin, dass wir relativ niedrigen Altersdurchschnitt haben. Wir sind im Schnitt bei 32 oder 33 Jahren. Das heißt, die meisten der Kollegen, die hier arbeiten, die sind mehr oder minder mit solchen Technologien mindestens mal im Privatgebrauch aufgewachsen.
Ja.
Der zweite Motivator dafür ist, sie sind ein Stück auch darauf angewiesen, dass sie sich gegenseitig unterstützen, weil natürlich nicht jeder oder nicht einzelne Personen das komplette Wissen haben können. Und dadurch, dass wir, das kann ich wirklich nur betonen, ohne dass ich das glaubhaft nachweisen könnte, aber wir haben wirklich eine besondere Kultur. Wir sind wirklich besonders. Wir haben Herz und Verstand. Das ist kein Quatsch, was auf der Webseite steht.
Das und dieses, ist auch so.
Herz und Verstand, das zieht sich halt auch durch unsere komplette Kommunikation im Unternehmen. Es gibt ganz wenige, um es positiv zu formulieren, es gibt viele Teams, die bei uns in Business Units strukturiert sind, die sich dann auch zum Sport treffen, die zusammen in die Projekte fahren, sich in die Fahrzeit reinteilen, die abends dann am Projektstandort oder gern auch am Wochenende noch ein Bier trinken gehen. Wir sind eine sehr sportliche Firma und sponsern das auch als Arbeitgeber. Wir machen Beachvolleyballturniere, wir nehmen an denen teil, wir richten sie selbst aus, wir nehmen cool an Firmenlauf-Events teil. Also diese Interaktion untereinander, die fördern wir, ohne dass wir jetzt bewusst uns daraus irgendwie Nutzen versprechen, sondern es ist einfach in unserer DNA.
Yeah.
So, und wieder analog first, digital second, das war eben vorher schon da. Und das über diese Interaktion und diese Kultur überträgt sich jetzt aus dem analogen Miteinander glücklicherweise in das digitale Miteinander über die Plattform, die wir dafür jetzt bereitgestellt haben.
Na, und das Gute ist dann natürlich auch, dadurch, dass ihr jetzt auch das, was ihr seid, auch sichtbar gemacht habt, zieht ihr dann natürlich auch von vornherein auch wieder Menschen an, die das anspricht. Ne? Das ist natürlich auch noch ein schöner Vorteil dabei.
Ja,
korrekt. Ja, super. Okay, spannend. Ja, also gerade diese Nutzung von Technik und das wirklich, also klar, ihr seid von eurem ganzen Business Case extrem modern sowieso und digital affin aufgestellt. Und gleichzeitig lerne ich immer wieder Unternehmen kennen und auch viele Mitarbeiter, bei denen ich schon merke, oh, bleib mir weg damit und die gute alte E-Mail. Schreibt ihr eigentlich noch E-Mails oder arbeitet ihr auch mehr mit Slack? Klar. Oder also habt ihr da auch schon gewechselt zu diesen, ja, also Slack zum Beispiel oder einen anderen Dienst? Oder sagt ihr noch eine E-Mail, das ist noch unser Hauptkommunikationsmittel?
Also meine feste Überzeugung ist, dass die E-Mail in den nächsten 10 Jahren aus Unternehmenskommunikation nicht wegzudenken ist.
Glaube ich auch, ja.
Natürlich, also nee, anders, wir haben so viel, wir bieten so viele Optionen, dass sich eigentlich jeder Mitarbeiter so sein Ding rauspicken kann, womit er kommunizieren will. Es gibt in unserem Unternehmen Slack-Gruppen, die sind aber nicht, also niemals und nicht zentral irgendwie eingesteuert, weil ich glaube, damit machst du es schon tot, bevor es überhaupt zum Leben erweckt wird. Wir haben Skype als Messenger-Service, wir haben im Koyo gibt es auch eine Messenger-Funktion, die auch genutzt wird. Natürlich haben wir auch noch Handy und SMS und das hast du ja inzwischen alles auch auf dem Laptop mit als Applikation vertreten. Also es ist eher, und da muss man jetzt auch ein Stück aufpassen, das ist auch etwas, was ich jetzt inzwischen so wieder ein bisschen stresse, man muss eher aufpassen, dass man den Fokus nicht verliert und über die Anzahl der Kanäle nicht permanent irgendwie in den Kontextwechsel gerät und sich trotzdem die Zeit verschafft, auch mal in den wirklichen Arbeitsflow zu geraten, aus dem man auch mal nicht rausgerissen wird, 2 Stunden. Ne? Du hast jetzt vorhin, bevor du die Aufnahme gestartet hast, hast du gesagt, ich schalte jetzt mal mein Handy noch ab, damit es mir nicht permanent aufpoppt, auch auf dem Laptop. du hast es jetzt gemacht, damit du keine Störungen in dieser Aufnahme bekommst, aber in Wahrheit sollten wir das viel öfter tun, um wirklich uns mal inhaltlicher, konzeptioneller Arbeit zu widmen. Das ist ja toll, dass es diese Instrumente gibt, aber wenn sie uns eigentlich von dem permanent rausreißen, was wir eigentlich gerne machen würden und erledigen müssen, dann führt es wieder ein bisschen zu Gesundheitsgefährdung. Und da bin ich natürlich als Geschäftsführer und Verantwortlicher für 100 Mitarbeiter, da stehe ich natürlich auch vor der Frage, wie kriege ich das wiederum in die Köpfe, diesen Balanceakt hinzubekommen und diese eigene Gesundheit nicht zu gefährden. Übrigens auch eingebaut in unsere Führungsmaxime, so ungefähr ein gesundheitserhaltendes Arbeitsmaß.
Ja, du, ich finde, du sprichst mir so aus der Seele damit, weil also ich merke es für mich, ich hab auch alles, ne? Ich habe von Slack über Skype, E-Mail sowieso, genau, WhatsApp, auch wenn man es nicht soll, kommt aber doch auch mal was rein. Dann SMS hin und her, und bei mir hat's, also ich bin einfach mal so ehrlich, hat's auch teilweise schon dazu geführt, dass ich zum Beispiel manche Slack-Channels, wo ich am Anfang noch hochmotiviert alles gelesen habe, ich teilweise jetzt einfach auch blank lasse, ne? Also oder dann ist die Liste der Ungelesenen relativ hoch geworden. Und ich denke auch, es hängt halt in dem Fall, das ist einerseits toll, oh cool, ich habe hier mir jetzt alles bereitgestellt für mich zum Arbeiten und muss aber jetzt auch erstmal lernen und sehen, naja, also so geil ist es eigentlich jetzt auch nicht, dass ich plötzlich 6 Bereiche habe, wo ich checken muss, ob da was reingekommen ist oder nicht. Da war dann so eine gute alte Mail schon ganz gar nicht schlecht, ne?
Aber das ist die Herausforderung, die unsere aktuelle Entwicklung und das Zeitalter mit sich bringt. Und dafür muss einfach jeder irgendwie so seinen Mechanismus finden. Ne? Ich glaube, ich habe da einen ganz guten für mich gefunden. So, das muss ich ja auch als Vater zweier Töchter. Ne? Will ich ja jetzt nicht always on sein.
Ja.
Vor allem meine Töchter nicht. Auf der anderen Seite will ich jetzt natürlich auch nichts verpassen. Und da, wo ich benötigt werde, will ich auch bereitstehen und Unterstützung geben, wenn ich es ihnen geben kann.
Ja.
Das ist ein permanenter Spagat und dafür gibt es keine Gießkannenlösung. Also du kannst jetzt nicht sagen, wir machen das jetzt genau so, sondern du kannst nur immer wieder erzählen, dass es wichtig ist, welche Optionen und Methoden bei dir persönlich individuell gut funktionieren, ob die jemand anders jetzt sofort 100% adaptieren kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Wie machst du es denn?
Wie mache ich es? Ich nutze eine ganz konsequent eine App für meine To-Dos. Ich könnte jetzt sagen, ich arbeite nach Getting Things Done, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Also an die ganz harte Theorie halte ich mich dann nicht. In diese App trage ich ein, was ich nicht innerhalb von 2 Minuten jetzt sofort erledigen kann. Das sortiere ich nach einfach ganz simpel nur nach Beruf und nach Privat und gebe diesen Tasks, die da drin stehen, ein Datum. Und mit diesem, also bevor dieses Datum ran ist, es gibt vielleicht noch eine Erinnerung, dass ich das nicht aus den Augen verliere, und bevor dieses Datum ran ist, widme ich mich diesen Tasks auch nicht, es sei denn, ich komme mal in die glückliche Lage, dass ich mir sage, okay, jetzt hast du mal irgendwie ein bisschen Freizeit, jetzt kannst du dich mal deiner Tasklist widmen.
Ja.
Das schafft mir auf jeden Fall mal die Freiheit im Raum. Ich schreibe es auf und damit muss ich es mir nicht merken. Es ist aus meinem Kopf raus.
Ja.
So, das mache ich sehr, sehr strikt.
Welche App ist das? Wie heißt
die? Ich nutze seit 4 Wochen nutze ich Todoist.
Okay.
Habe ich ganz digital auf LinkedIn eine kleine Umfrage im Netzwerk gestartet, welche denn empfehlenswert ist. Denn ich war ein großer Fan von Wunderlist.
Ja.
Und die Gründer von Wunderlist, die sind ja von Microsoft akquiriert worden und haben die Weiterentwicklung ihrer Wunderlist-App leider aufgeben müssen. Da weiß ich nicht, was da wirklich vorgefallen ist. Und jetzt hat Microsoft eine eigene App entwickelt, mit Hilfe dieser App-Entwickler, die nennt sich Microsoft To Do. Jetzt bin ich selbst aber leider ein Apple-Jünger und mag die Integration meiner Apple-Endgeräte einfach unglaublich gern. Und da spielte mir jetzt irgendwie Microsoft nicht so richtig in die Karten. Deswegen Todoist fühlt sich erstmal super gut an, hat einen sehr charmanten Vorteil. Es kann mich lokationsbasiert erinnern. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich im Kindergarten wegfahre, dann muss ich, also wenn ich die Kinder abgegeben habe, dann muss ich bei Kollegen XY anrufen. Und das poppt dann halt auch auf allen Geräten auf. Und so bin ich relativ gut strukturiert und habe die Aufgabe des Strukturierens sozusagen outgesourced.
Super, packe ich auch mal in die Shownotes. Finde ich nämlich total spannend, auch die technologischen Hilfsmittel, die uns einfach helfen, mit dieser Flut an Aufgaben klarzukommen. Finde ich super, bin ich auch mal gespannt.
Kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, jetzt so nach vier Wochen Testphase kann ich sagen, ich werde aller Voraussicht nach dabei bleiben. Es gibt dann ja Millionen Optionen, könnte man schon fast sagen, aber die fühlt sich erstmal gut an. Und ein weiteres Credo meiner Arbeit ist, ich strebe nach Zero Inbox. Mhm. Weil mich würde das wahnsinnig machen, wenn ich irgendwie 1247 ungelesene E-Mails hätte. Und das Zero Inbox erreichst du ja auch nur, wenn du dir die Aufgaben, die in den Mails jetzt irgendwie an dich herangetragen werden oder das, was du an Aufgaben daraus generierst, eben auch wirklich in eine Aufgabe umwandelst.
Ja.
Und da möchte ich nicht in E-Mails nachforschen, was da jetzt eigentlich noch zu tun war, sondern ich nehme eben die Essenzen aus den Mails und packe sie mir in diese To-Do-App mit einem Datum, mit einem Erinnerungsdatum und einer Deadline. Und dann ist die E-Mail gelesen und wahrscheinlich in den meisten Fällen auch kurz beantwortet.
Ja, super. Schreibe ich auch. Also ich meine, jetzt verhaspel ich mich hier. Ich schreibe immer eine Zusammenfassung nochmal, einen kleinen Blogartikel, packe ich auch noch mit rein. Sehr schön. Du, sag mal, haben uns auch schon richtig ordentlich verquatscht, aber es ist so spannend, was du alles zu erzählen hast. Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Und weißt du was, ich möchte unbedingt noch von dir wissen, gerade weil du da auch so tief drin bist, die Frage habe ich dir einfach auch schon mal vorab geschickt gehabt. Was würdest du 15-Jährigen oder einem 16-Jährigen mitgeben, einfach die jetzt reinstarten bald, der sich mit Technologie beschäftigt. Was würdest du dem mitgeben und sagen, hey, darauf achte, wenn es bald für dich losgeht? Hast du irgendwie einen Tipp für unsere jungen Leute, die auch zuhören?
Ja, also, irgendwann werde ich mich mit dieser Altersgruppe auch auseinandersetzen müssen, schon rein familiär, noch habe ich das
Jahr. Ja.
Aber natürlich beschäftige ich mich auch jetzt schon damit, also so mit dem, meine große Tochter ist 5, meine kleine Tochter ist 3.
Ja.
Und auch an ihnen sehe ich so, dass sie die Affinität für Technologie, habe ich ihnen ganz offensichtlich mitgegeben und ich bremse das jetzt auch nicht bewusst. Also meine Kinder konnten irgendwie so mit 1,5 Jahren mein Telefon, mein iPhone entsperren und das war noch mit Code, also nicht mit Gesichtserkennung, sondern die haben einen Code eingegeben, ohne zu wissen, welche Zahlen sie da eingeben, sondern haben einem Muster gefolgt. Und beam ich mich jetzt mal so 10 Jahre in die Zukunft und müsste einem 15-Jährigen erzählen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, verwehre dich nicht gegen aufkommende Technologien, sondern sei da ganz nah an dem, was uns die Umwelt dafür bereitstellt. Nutze es, integriere es in deinen Alltag, natürlich immer alles mit einem sehr verantwortungsbewussten Umgang, den in dem Alter von 15 irgendwie auch Eltern vorgeben und vorleben müssen.
Ja.
Was mir so in unserer Bildungszeit, um ehrlich zu sein, deutlich zu kurz kommt, und das merke ich natürlich auch so bei Mitarbeitern, die wir sehr frisch von der Universität einstellen, Entwicklungsskills, also im Sinne wirklich jetzt von Coding-Entwickler-Skills, werden in Schulzeiten kaum mitgegeben. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wir haben da mal irgendwie so einen Turbo-Pascal-Kurs gehabt.
Ich auch. Genau.
Da habe ich mal einen Taschenrechner programmiert. Gut, das ist natürlich auch irgendwie 20 Jahre her. Aber,
ja.
Der wie hieß er denn, der Steve Ballmer hieß er, glaube ich, da von Microsoft, der hat da irgendwann mal schon vor vielen Jahren gesagt, Developers werden die Zukunft sein.
Ja.
Und so fertig wie Technologien heute auch kommen und wie du sie als Endanwender verwenden und dann nur ein bisschen customizen musst, sie müssen ja produziert werden. Und da gibt uns der Markt und das, was da jetzt noch kommen wird, wenn wir über Blockchain und über künstliche Intelligenz reden, das hat ja alles irgendwo einen Entwicklungsursprung. Und deswegen wär meine Leitplanken für Leute, die sich dafür, für 15-Jährige, wie du sie ja jetzt klassifiziert hast, die sich dafür irgendwie auch nur ansatzweise interessieren, wäre, guck dir Entwicklersprachen an und tu dir da 1, 2 drauf. Und ich bin davon überzeugt, wenn man eine Entwicklersprache kann und die Logik so verstanden hat, dann ist es jetzt auch nicht so unfassbar schwer, von einer Sprache in die nächste zu switchen.
Ja,
denn auch die werden sich ja weiterentwickeln. Und das ist was, das bereue ich. Das ist bei mir völlig zu kurz gekommen. Also Turbo Pascal in der Schule und dann nochmal Delphi in der Uni haben beide mit dem echten Leben so gut wie gar nichts mehr zu tun.
Mhm.
Das ist bei mir auf der Strecke geblieben. Und das könnte ich mir selbst aneignen irgendwie in der wenigen Freizeit, die mir dafür bliebe. Mir fehlt ein bisschen der Anwendungsfall dafür, aber würde ich jetzt nochmal neu in so eine sehr anfängliche Berufsorientierungsphase starten, wie sie ja mit 15 maximal möglich ist, dann würde ich mich in diese Richtung austoben.
Ja, ja, finde ich super, finde ich total wichtig auch, dass du das sagst. Und ich fand auch toll, dass du auch gesagt hast, du hast deinen Kindern auch schon erlaubt, auch früh mit Technik in Begegnung zu kommen, weil das ist was, da habe ich zum Beispiel, würde ich behaupten, das auch total falsch gemacht. Mein Sohn ist der ist ja schon 18 und ich war noch lange Zeit, als er so zwischen 12, 13 war, da war ich echt noch auf dem Trichter, boah, zu viel Technik, damit beschäftigen ist schlecht. Geh mal lieber raus. Mhm. Als er mir erzählte, hey, wir machen ein Klassentreffen über eine Online-Vernetzung, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ihr müsst euch doch in echt treffen, das kann doch nicht sein. Wieso macht ihr das so? Und hab auch tatsächlich Nutzungszeiten teilweise stark untersagt, ne? Total dämlich. Jetzt ein paar Jahre weiter, wo ich das sehe, denke ich so, mein Gott, Evi, ne? Also deswegen diese Offenheit auch zu sagen, das ist doch gut, das ist unsere Zukunft. Seid fit mit dem, was ihr benutzt, nur lernt wir als Eltern müssen euch beibringen, wie ihr es benutzt, ja, genau. Wie ihr es verantwortungsvoll benutzt, wie ihr es zu eurem Vorteil und auch zu eurer Sicherheit benutzt, aber nicht benutzt es nicht, ne? Also da kann ich auch nur aus eigenem, also nicht gerade genau. Gut vorgemacht sagen, finde ich cool, dass du sagst, so, nee, du erlaubst genau das, du wirst ihnen nur beibringen, wie. Ne? Das ist genau. Halt echt super.
Also unsere Verantwortung liegt nicht in der zeitlichen Restriktion,
richtig.
Sondern in der Art und Weise der, ich nenne es jetzt mal so aus unserem Sprachgebrauch, in der Art und Weise der Anwendung.
Ja.
Das ist, oder wenn sie natürlich nur ein Handy entsperren können, um dann Netflix-Serien zu gucken, okay, das ist ein bisschen ein lauer Anwendungsfall, da darf gern ein bisschen mehr Fleisch an. Aber das ist halt unsere Verantwortung. Und natürlich jetzt natürlich irgendwie so einigermaßen großkotzig. Darum muss ich mir heute noch keine großen Gedanken machen mit 5 Jahren. Wenn ich aber sehe, oder meine Kinder 5 und 3, wenn ich mal meine 3-Jährige sehe, die nimmt inzwischen Selfies von sich auf. Und weiß genau, dass wenn man lange auf das Foto drückt und vorher ein iPhone-Live-Foto gemacht hat, dass man da auch noch die eigene Bewegung sieht. Das heißt, sie inszeniert ihre eigene Selfie-Aufnahme. Also sie setzt sich damit wahrscheinlich total unbewusst auseinander und sie lernt das, auf eine spielerische Art und Weise irgendwann irgendwie intuitiv damit umzugehen.
Ja.
Natürlich an der Stelle auch ein großes Lob an die Hersteller dieser Technologien. Ne? Wenn ein 1,5-jähriges Kind in der Lage ist, deine Hardware zu entsperren, dann hast du irgendwie alles richtig gemacht.
In der Tat. Ja, das stimmt. Oh, ja, also über das Thema, aber das müssen wir nochmal in einer anderen Folge irgendwann machen, könnte ich auch Stunden sprechen. Das finde ich so spannend. Und du sag mal, in diesem ganzen Zusammenhang, hast du eine Buchempfehlung für uns, für die Hörer, wo du sagst, hey, gerade in heutigen Zeiten, das ist super, lies das, oder vielleicht ein alter Schinken.
Boah, mehrere. Also erinnere mich dann mal dran, wenn wir den Podcast beendet haben, dass ich dir noch einen Tipp geben kann, mit wem du intensiver über dieses Thema Verantwortung von Eltern mit dem Umgang digitaler Technologien sprechen kannst.
Oh ja, sehr gerne.
Ein Buch, was ich besonders gerne lese, also bei mir ist es immer schwierig. Ich habe sowas wie Wochenlieblingslieder. Da gibt es einen Song, der mir so in die Ohren gegangen ist, dass ich den eine Woche lang hoch und runter höre und dann komme ich irgendwie auf einen anderen und dann ist das mein nächstes Lieblingslied. So ähnlich ist das bei mir mit Büchern. Ich lese ziemlich viele Bücher oder ziemlich gern, also sehr gern Bücher.
Ja.
Oftmals höre ich sie auch als Hörbücher so in der Zeit, in der das eben sinnvoll möglich ist, beim Autofahren oder beim Joggen. Aber eins ist besonders schön, das heißt The Big Five for Life, geschrieben von John Strelacki.
Das ist super.
Kennst du das?
Na klar. Gut,
also, ich will da gar nicht weiter sagen. Total einfach zu lesen. Also das ist jetzt kein spannender Roman, aber er beschreibt so dieses, warum existierst du als Mensch eigentlich? Und diese Frage, die man sich irgendwie sehr regelmäßig stellen sollte, ne? Was ist es eigentlich? Was ist mein Ziel in diesem Leben? Ich habe nur eine begrenzte Zeit auf diesem Erdenrund. Was möchte ich gerne als Fußabdruck hinterlassen? Und der beschreibt das sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr bebildert. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Das sind irgendwie 200 Seiten, die sich sehr schlüssig runterlesen.
Ja.
Das wäre jetzt, wenn ich es beschränken müsste auf eine Empfehlung und darum hast du mich ja gebeten, dann wäre das genau die.
Super coole Empfehlung. Also da bin ich auch voll dabei, auch total begeistert von dem Buch. Kann ich auch nur unterstreichen. Das kann eigentlich jeder kaufen, finde ich. Ja. Also das schadet garantiert niemandem, das zu lesen. Also das ist echt genial. Ja, cool, super guter Tipp. Und dann zu guter Letzt hast du noch ein Sprichwort, was dir manchmal hilft, wenn du da sitzt. Oder irgendeine Weisheit, irgendein Spruch. Du sagst, hey yo, danke, das reichte der Satz, dann bin ich wieder dabei.
Ja, das habe ich und das hämmere ich mir auch immer wieder ein, wenngleich ich unglaublich ungern danach lebe, eigentlich, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, ob das ein Zitat ist, ich weiß auch nicht von wem, aber die für mich so ein Credo ist, wenn ich etwas verändern möchte, was ich auch nach allen Versuchen nicht ändern kann,
ja,
dann sollte ich meine Einstellung dazu ändern. Also auf den Punkt zu bringen, wenn du etwas verändern möchtest, was du nicht verändern kannst, dann ändere deine Einstellung dazu.
Ja, schön.
Das kann man ja jetzt mal eine Weile schwingen lassen, müsste mal kurz Pause drücken, so, um das wirken zu lassen. Da stecken so ein paar Details, ein paar Wahrheiten, aber auch ein paar Lügen drin. So. Und eine davon hatte ich ja jetzt gerade schon offenbart. Das soll jetzt natürlich nicht bedeuten, dass ich mir eine Sache angucke, die ich für veränderungswürdig halte und dann haben 3 Leute gesagt, nee, das kannst du nicht machen, weil wir das schon immer so tun und dann ändere ich meine Einstellung dazu, denn dann hätten wir keine Innovation.
Ich glaube, das ist größer gedacht, ne? Also, ja. Dass man wirklich, wo man wirklich weiß, ich habe keine Chance, Einfluss drauf zu nehmen, kann ich ja letztlich nur durch eine Änderung meines Blickwinkels, meiner Sichtweise oder Einstellung, wie du es nennst, aber für ein verbessertes Gefühl ja in mir sorgen,
genau.
Ne?
Genau, richtig. Und das ist eigentlich, da kommen wir jetzt wieder vielleicht zu The Big Five for Life, zu dem Buch zurück. Wenn ich kein gutes Gefühl zu etwas habe, woran ich nichts ändern kann, dann möchte ich eben gerne für mein persönliches Wohlbefinden dafür sorgen, dass ich dazu irgendwie ein gutes Gefühl entwickeln kann. Der Psychologe nennt das, glaube ich, Reframing.
Ja, ganz genau.
Was da so dahinter steckt. Und am Ende hilft das tatsächlich immer mal weiter so an der Baseline angekommen.
Ja, super. Ich freue mich total. Es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wie versprochen, packe ich in die Shownotes. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, dass ihr lieben Hörer gleich reinschauen könnt. Einmal natürlich eure Webseite sowieso, euren Blog, weil dort werden einmal die Werte, da hast du erzählt, ne, hast du einen schönen Artikel geschrieben, ja, und genau. auch der Jan, ne, der zuständig ist für Kommunikation und Werte. Das heißt, das verlinke ich euch auch, damit ihr da ein Gefühl für bekommen könnt. Dann könntet ihr jetzt ja auch so den Spirit super kennenlernen. Das heißt, Itarikon sucht natürlich auch immer tolle Mitarbeiter, wenn euch das angesprochen hat. Dann werde ich auch natürlich noch den Karriere-Teil mit verlinken in den Shownotes. Und last but not least, du warst schon mal Gast in einem Podcast, Analog First, Digital Second, richtig? Genau. Und da hast du schon auch mal ein bisschen länger dich unterhalten können, noch intensiver dann, ne, über Werte und Maxime für eine moderne Führung. Also auch total interessant. Und auch hier werde ich euch verlinken oder das in die Shownotes packen. Und natürlich diese großartigen Tooltips und Buchtipps. Also es gibt allerhand nachzulesen. Und also vielen, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir jetzt heute einen wunderbaren Tag.
Dankeschön. Schön, dass ich mitmachen konnte, Eva. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, mir auch. Und dann bis bald. Tschüss.